Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Erst schreiben, dann denken. Das ist doch ein zentraler und, wie ich finde, ziemlich interessanter Rat, den die Schweizer Schriftstellerin Milena Moser den Teilnehmerinnen ihrer Schreibkurse erteilt. Weil diese Workshops so gut angekommen sind, hat die Bestseller-Autorin jetzt ein Buch daraus gemacht, Schreiben, eine Ermutigung, und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Von der Muse geküsst sitzt der arme Poet in seinem Kämmerchen und dichtet vor sich hin. So romantisch mag sich das noch heute mancher vorstellen, aber in Wirklichkeit ist Schreiben doch auch eine Art Handwerk. Und immer wieder erzählen bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus ihrer Werkstatt und geben ihre Erfahrungen an die Leserinnen und Leser weiter. Auch die Schweizer Schriftstellerin Milena Moser, die mehr als 20 erfolgreiche Bücher veröffentlicht hat, erzählt in ihrem neuen Buch davon, wie sie mit dem Schreiben begonnen hat, viele Niederlagen einstecken musste und es dann doch so eine Art Weg zum Glück geworden ist, der auch anderen offen steht. Ich freue mich, jetzt mit ihr darüber zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen nach Zürich, Milena Moser.
Hallo, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Ihr Buch, das trägt ja den Titel Schreiben, eine Ermutigung. Warum wollen Sie denn andere überhaupt ermutigen zu schreiben?
Gerade weil es für mich eigentlich auf der einen Seite so ein ganz einfacher Weg zum Glück ist, der, ich finde, allen offen steht, und andererseits ich selbst ja auch alle möglichen Hindernisse überwunden habe. Und also ich bin nicht jemand, der früh schon gehört hat, ah, du kannst so gut schreiben, das ist wunderbar, sondern mir haben immer Leute gesagt, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Und doch war tief in mir drin dieses Bewusstsein, das ist meins, das Schreiben ist meins. Und ich treffe so viele Menschen, denen das irgendwie gleich geht, die aber wieder darauf warten, dass jemand sagt, du darfst das. Hm. Und das bin ich.
Ja, aber man, es gibt ja immer noch diese Vorstellung, dass das so ein gut gehütetes Geheimnis ist, wen jetzt die Muse küsst und Schreiben, das kann ja nur das Genie im Elfenbeinturm. Ist das was, was noch so aus der Romantik stammt, was wir da noch so mitschleppen?
Also für mich stammt es eigentlich aus meiner Elterngeneration. Mein Vater war Schriftsteller und er war wirklich diese Nachkriegsgeneration Schriftsteller, auch mit Max Frisch befreundet und so weiter, die wirklich diese Vorstellung hatten, wir sind was Besonderes. Wir haben ein besonderes Talent und auch eine besondere Aufgabe, eine besondere Funktion. Und mich hat das schon als Kind irritiert. Ich habe als Kind sehr viel gelesen und für mich war das immer dasselbe, das Eintauchen in eine Geschichte, das konnte ich lesend und schreibend genau gleich erzeugen, dieses unglaubliche Glücks- und Machtgefühl, von einer Welt in eine andere eintreten zu können. Das ist etwas vom Großartigsten, das es gibt. Und ich finde, das sollte allen Menschen offen stehen.
Und Sie führen einen ja da so hin, wenn man das Buch liest. Da ist ja so ein ganz zentraler Satz, erst schreiben, dann denken. Ja. Warum ist das so wichtig, dass wir da quasi erstmal unseren Zensor ausschalten?
Weil das Schreiben kann das Denken überspringen. Es passiert etwas beim freien Schreiben, an das man mit dem Verstand nicht herangekommen wäre. Und das wussten ja zum Beispiel die Surrealisten mit Écriture automatique, dass diese Morgenseiten, das freie Schreiben, viele kreative Menschen nutzen das für sich, weil plötzlich ist da etwas auf dem Papier, wo man keine Ahnung hat, wo kommt das her, warum steht das da, was mache ich damit? Und das ist das große Abenteuer, das ist wirklich ein unglaubliches Gefühl.
Jetzt haben Sie diese Morgenroutine, das Morgenschreiben schon erwähnt. Das ist ja sowas, was gerade sehr angesagt ist zu schreiben. Ja. Journaling oder eben diese 3 Seiten morgens, um die Kreativität anzukurbeln. Was denken Sie, warum das Schreiben gerade in unserer Zeit so boomt? Oder was hören Sie da auch von Leuten, die ihre Kurse besuchen?
Ich glaube, es ist in sehr vielen Menschen ein ganz, ganz tief verwurzelter Wunsch, sich schreibend auszudrücken. Und im Gegensatz zum Beispiel, ich weiß nicht, zu Ballett oder Tanz oder ein Instrument spielen oder so, man braucht eigentlich nichts dazu. Es steht wirklich jedem Menschen offen, der einen Bleistift halten kann und irgendeine Form des Alphabets gelernt hat. Also es braucht wirklich nicht viel, es braucht auch kein Geld, es braucht eigentlich auch keine Ausbildung. Es braucht nur Übung, man muss es nur machen.
Aber dieses Üben oder dass man da tatsächlich auch das ein Stück weit lernen kann, das ist ja bei uns, haben wir ja schon besprochen, gar nicht so verbreitet. Ja. Jetzt leben Sie schon lange in den USA, da erzählen Sie auch, wie Sie den ersten Kurs und mehrere Kurse dann begonnen haben, auf Anregung Ihres damals Teenager-Sohns. Und in den USA gibt es das ja schon lange, diese Tradition des Creative Writing. Steht da auch ein ganz anderes Verständnis von Schreiben dahinter als bei uns in Europa?
Was mich sehr berührt hat, mein jüngerer Sohn, der hat in der Schule Creative Writing als Schulfach gehabt, bevor er überhaupt schreiben konnte. Also war er vielleicht 5 Jahre alt. Und dann haben sie einfach die Kinder den Lehrkräften diktiert. Zum Beispiel, wie riecht Wut oder wie fühlt sich der Regen auf der Haut an? Einfach so kleine Dinge, die kleine Gedichte sind dann dabei herausgekommen, die die Kreativität anregen und die Fantasie irgendwie, die ja jedes Kind hat, lebendiger halten. Das hat mich immer sehr fasziniert und auch überzeugt.
Ich fand auch ganz schön, dass Sie erzählen dann, wie Sie eben diesen ersten Kurs machen und dann erstmal mit den Teilnehmerinnen schaukeln gegangen sind. Warum das denn? Was passiert denn da?
Also ganz ehrlich, das war einfach, dieser erste Kurs war wirklich so, ich habe so improvisiert und ich hatte einfach diesen Spielplatz nebenan mit dieser hochhängenden Schaukel, die auch für Erwachsene bequem ist. Und ich dachte einfach, wie fülle ich all die Stunden und die Leute kommen extra von weit her, ich gehe mit ihnen schaukeln. Mhm. Und erst als ich es gemacht habe, habe ich gemerkt, das lockert alles auf und die Leute lachen dann, sie lehnen sich zurück, sie bewegen sich und dann läuft es nachher sehr viel freier.
Und dann, wie gehen Sie dann vor? Erzählen Sie das mal. Sie haben ja eben richtig praktische Übungen und Tipps. Was sind denn so die drei wichtigsten? Womit soll man denn mal anfangen?
Also wenn man allein ist, rate ich einfach den Küchenwecker zu stellen. Erstmal nur 10 Minuten. Und dann fängt man an mit, mir fällt nichts ein. Und das ist dann so ein Test mit sich selbst. Also ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand das länger als 3-4 Minuten durchgehalten hat. Weil das irgendwie der menschliche Verstand oder das, die Kreativität setzt sich dann durch. Die will sich nicht zu Tode langweilen mit mir fällt nichts ein. Und dann kommt etwas und das ist eben meist nicht das, was man erwartet. Das Fiese an einer Blockade ist ja nicht, dass nichts kommt, sondern es kommt etwas, von dem wir denken, das ist aber nicht gut genug, das ist banal, das haben andere schon besser gesagt und so weiter. Und dann hören wir auf. Und wenn man jetzt einfach sagt, ich schreibe, solange der Küchenwecker läuft, setze ich den Bleistift nicht ab. Oder an der Tastatur, das Klickern der Tastatur verstummt nicht. Und wenn mir nichts einfällt, dann schreibe ich, mir fällt nichts ein. Und sich dann einfach überraschen lassen von dem, was kommt, nicht durchlesen, am nächsten Tag wieder tun. Und wenn man zum Beispiel sich ganz inspirationslos fühlt, eine meiner absoluten Lieblingsübungen ist eine absurde oder sinnlose Übung. In meiner Erfahrung funktioniert es am besten, wenn man den kritischen Verstand irgendwie überlisten kann, indem man sich etwas vornimmt, als sich eine Aufgabe stellt, bei der gar nichts Rechtes bei rauskommen kann. Also zum Beispiel eine Schale mit Früchten auf den Tisch stellen. Und sich dann vorstellen, die Früchte haben Beziehungen untereinander. Das klingt jetzt sehr seltsam.
Das klingt super.
Aber ist die Banane in den Apfel verliebt? Ist die andere Banane eifersüchtig, weil sie schon ein bisschen angebräunt ist? Planen die Trauben den Aufstand gegen die Baumnüsse oder was immer? Und das hat dann so was Spielerisches und irgendwo der innere Kritiker denkt, ach mein Gott, damit kann ich mich gar nicht abgeben, das ist so sinnlos und verhält sich dann ein bisschen still.
Aber Sie sagen ja auch, man soll das eigentlich am besten jeden Tag so 20 Minuten machen. Das ist besser, als jetzt so sich da hinzusetzen und die ganze Nacht durchzuschreiben. Warum ist das wichtig, dass man das wie so eine tägliche Übung ins Leben installiert?
Das hat nichts mit Disziplin zu tun, sondern für mich ist das einfach die einzige Möglichkeit, um diese inneren Kritiker, ich nenne sie die Affen, der Begriff kommt aus der Meditation, der Affengeist, dieses ständige Geschnatter im Hinterkopf, das eigentlich nichts mit der Realität zu tun hat. Wir glauben das, wir sitzen da und versuchen zu schreiben und dann hören wir so eine innere Stimme, die sagt, das wird doch nichts, was soll dabei rauskommen, wen interessiert das, wer soll das mal lesen? Und dann hören wir auf. Und das einzige Mittel dagegen ist, sich dem täglich auszusetzen und zu merken, es bedeutet eigentlich gar nicht viel. Mhm. Es hat eigentlich gar nichts mit dem Text zu tun. Weil ausschalten kann man diese Quälgeister nicht. Mhm. Also ich höre die nach all den Jahren immer noch. Ich mache das jetzt seit 40 Jahren. Und ich höre sie immer noch, aber sie beeindrucken mich nicht mehr.
Und merken Sie denn einen Unterschied, ob Teilnehmerinnen jetzt einfach nur so für sich erstmal schreiben wollen oder ob jemand gleich diese Idee hat, ich will auch unbedingt was veröffentlichen und berühmt werden? Macht das nochmal einen Unterschied?
Also die reich und berühmt werden wollen, denen zeige ich meine Steuererklärung und dann ist das schnell ist das schnell aus der Welt geschafft. Aber ich verbiete meinen Teilnehmern zu sagen, ich schreibe nur für mich. Also dieses «nur» gibt es für mich nicht. Ich schreibe immer für mich und wenn es dann da ist, entscheide ich, könnte das auch für andere interessant sein oder nicht. Dieses Buch habe ich für mich geschrieben. Ich wusste nicht, dass das ein Buch wird. Ich hatte plötzlich irgendwie das Bedürfnis, mich mit dieser 21-jährigen Milena zu verbinden, die so sehr unbeirrbar ihren Weg gegangen ist, einen Verlag gesucht hat, 6 Jahre lang Absagen gesammelt hat. Plötzlich habe ich die wieder so vor mir gesehen und gedacht, ich will die beschreiben, ich will mich der wieder annähern. Das war für mich. Und dann ist ein Buch draus geworden.
Ja, das geht einem wirklich zu Herz und ist sehr rührend, wie Sie sich da so als junge Frau so durchgebissen haben, wenn Sie das jetzt nochmal so aufgeschrieben haben. Was hätten Sie denn Ihrem jüngeren Ich gern gesagt oder mal so auf die Schulter geklopft und gesagt, Mensch, mach dich doch mal ein bisschen locker?
Nein, ich hätte irgendwie, also ich hätte gesagt, es kommt alles gut, entspann dich ein bisschen, aber auch, ich bin total stolz auf dich. Also irgendwie im Rückblick, ich weiß nicht, wo ich das her hatte, diese Chuzpe irgendwie auch, wie ich da bei dem Verleger an der Tür klingelte. Einfach so, das würde ich heute nie mehr machen. Ich bin irgendwie erwachsen geworden, ist eigentlich schade.
Ja, jetzt ich habe es am Anfang schon gesagt, es gibt ja eine ganze Reihe bekannter Schriftsteller, die übers Schreiben geschrieben haben. Stephen King, Joyce Carol Oates, alle möglichen. Mit Benedict Wells habe ich auch gesprochen. Der hat das
Doris Dörrie.
Genau. Ja. Gibt es da welche, die Sie beeinflusst oder geprägt haben? Gerade vielleicht am Anfang, als Sie da eben rumsaßen und sich wirklich durchbeißen mussten?
Ich muss ehrlich sagen, das einzige dieser Bücher, das ich gelesen habe, ist das von Stephen King und einfach auch, weil es mir eine Kursteilnehmerin gegeben hat mit den Worten, das erinnert mich total an dich und ich so, Stephen King, ich kann nicht mal ein Buch von ihm in die Hand nehmen, ohne Albträume zu kriegen, der macht mir solche Angst. Aber dann habe ich das Buch übers Schreiben gelesen und mir ist vor allem geblieben, dass er selbst auch eigentlich nicht weiß, was er tut und dass er manchmal auch Dinge verworfen hat, die, also zum Beispiel Carrie, dass er dachte, das ist nichts, wer bin ich, um über ein junges Mädchen zu schreiben? Und dass seine Frau ihm dann gesagt hat, doch, das ist was. Das hat mich sehr berührt.
Jetzt habe ich mich gefragt, wir leben ja im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, da schreiben Algorithmen schon ganze Romane. Ich frage mich da manchmal, wie sich Menschen in Zukunft beschäftigen sollen, wenn man auch noch den kreativen Spaß so abgenommen kriegt.
Ja.
Was denken Sie, was kann so ein Algorithmus sicher nicht lernen?
Also ich verstehe es überhaupt nicht, es geht gar nicht so sehr um den Algorithmus, es geht um mich. Warum würde ich das Schönste auf der Welt, das Schönste in meinem Leben delegieren an eine Maschine? Also will ich denn gar keine Freude mehr haben im Leben? Will ich mich gar nicht mehr selbst verwirklichen? Will ich mich gar nicht mehr selbst spüren? Ich kann mir das absolut nicht vorstellen, warum jemand sich das abnehmen lassen wollte. Das ist so etwas Erfüllendes und Beglückendes und Befreiendes. Am Schreibtisch kannst du 100 Leben leben. Warum soll dir, kann der Algorithmus meine Steuererklärung ausfüllen oder mein Klo putzen? Das wäre mal was.
Ja, das wäre mal was. Und sonst schnappen wir uns das leere Heft, das Ihrem Buch beiliegt und fangen direkt an mit dem Schreiben. Milena Moser, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Vielen, vielen Dank.
Und das Buch Schreiben, eine Ermutigung, ist beim Zürcher Verlag Kein und Aber erschienen. Es kostet 25 Euro und wie gesagt, es liegt auch ein Schreibheft bei, damit man sich gar keine Ausreden mehr erlauben kann. Bücher, die in Russland verboten sind oder nur zensiert erscheinen dürfen und deren Verfasser im Exil leben, die standen im Mittelpunkt der ersten Buchmesse russischsprachiger Literatur. Mit dem Titel Berlin-Bebelplatz zogen die Initiatoren eine Parallele zur Bücherverbrennung von 1933 und wollten mit dieser Veranstaltung auch ein Zeichen für Meinungsfreiheit setzen. Anastasia Gorogova hat sich für uns dort am Wochenende umgeschaut.
Es wird Russisch gesprochen im Palais Populaire am Bebelplatz in Berlin-Mitte. In einer Ecke des Eingangsbereichs toben und malen Kinder, während ihre Mütter die Zeit nutzen, ausgelegte bunte Kinderbücher durchzublättern. Zwei Männer im Anzug mittleren Alters diskutieren über die Zukunft russischsprachiger Literatur im Exil. Eine Diskussion, in der kein Ende in Sicht ist. Besser gesagt, nach 3 Jahren der massiven Invasion Russlands gegen die Ukraine ist in dem Bereich erst der Anfang gemacht, und zwar mit der ersten Berliner Buchmesse russischsprachiger Literatur. eigentlich ziemlich spät, gibt die Organisatorin der Veranstaltung Olga Chesnakova zu.
Die Idee war so praktisch in der Luft, weil so viele russische Leute in ganz Europa und ganzen Welt zerstreut sind. Und ja, unter anderem auch die Autoren und die Verlageleiter, aber auch Leser. Und die müssen irgendwie so jetzt eine Möglichkeit bekommen, sich zusammenzufinden. Und diese Möglichkeit wollen wir jetzt geben.
Die Idee hatte Olga Chesnakova, gebürtige Moskauerin, studierte Germanistin und Kulturmanagerin. Gemeinsam mit dem Online-Buchshop Muravei, der die Finanzierung übernahm, stellte sie diese dreitägige Veranstaltung kurzerhand auf die Beine. Das Interesse seitens der russischsprachigen Literaturszene im Exil war groß. Über 30 Buch- und Zeitschriftenverlage nehmen an dieser Veranstaltung teil.
Wir wollen, dass diese Autoren und Texte auch gesehen werden, also auch in Europa. Das ist nicht nur diese russische Immigranten, die irgendwo dann in der Ecke sitzen und dann also ganz traurig sind, aber das sind so ein schöner Stück Kultur.
Über Texte geht es natürlich auch bei den unterschiedlichsten Panels, die parallel stattfinden. Und darüber, wie man über das schreibt, worüber man in Russland schweigen soll. Wenn nicht, riskiert man Haftstrafen und Berufsverbot. Also über den Angriffskrieg gegen die Ukraine, über russische Kriegsverbrechen, über Zensur und Repressionen. Die Veranstalterin Olga Chesnakova glaubt, jetzt sei gerade der richtige Moment für solch eine Buchmesse, denn die AutorInnen im Exil hätten Zeit gebraucht, um diese Texte reifen zu lassen. Nun sei man bereit, die Gedanken in Worte zu fassen. Auch bei dem Panel, was dem Literaturpreis DA gewidmet ist, dem ersten für russischsprachige Literatur im Exil, spricht man über die russische Sprache, die aus den Händen des Putin-Regimes entrissen werden musste. Einer der Nominierten ist Nikolai Kononov. Bei einem Kaffee erzählt er später, warum dieses Thema auch für ihn so wichtig sei.
Darin besteht, finde ich, die Mission unabhängiger Literatur, egal wo sie sich befindet, in Russland oder im Exil. Sich gegen diese Besetzung, gegen diese feindliche Übernahme unserer Sprache durch den Staat zu wehren und alles zu tun, damit Menschen, die Russisch lesen, nicht durch die Ideologie des Aggressors eingenommen werden.
In Russland selbst sei der Kampf aufgrund von Zensur schwieriger zu führen. Der 44-jährige Schriftsteller lebt schon seit 2019 in Berlin. Ausgewandert, weil er gar nicht erst in die Situation kommen wollte, etwas nicht mehr sagen zu können. Seit man ihn denunziert und in der Diskreditierung der russischen Armee beschuldigt hatte, wollten Verlage in Russland nicht mehr mit ihm arbeiten. Der frühere Moskauer Verleger Felix Sandalow, seit 2021 in Deutschland, unterstützt in Berlin auch aus diesem Grund Exilliteratur. Genauer gesagt, dokumentarische Projekte über Russland, zensurfrei. Dafür hat er das Projekt Straightforward gegründet.
Wir unterstützen noch ganz frische Ideen, die erst noch im Entstehen sind, und helfen den AutorInnen mit einem Stipendium und redaktioneller Unterstützung, damit das Projekt auch zu einem Buch wird.
Der 36-Jährige gibt zu, dass es meist keine leichte Kost sei, etwa ein bereits veröffentlichtes Buch über Putins Söldnergruppe Wagner oder über nach Russland verschleppte ukrainische Kinder. Keines der Projekte von Straightforward habe den deutschen Buchmarkt bislang erreicht. Um das zu ändern, hat er im Rahmen der Buchmesse mit Unterstützung der Naumann-Stiftung ein besonderes Event initiiert. Russische AutorInnen pitchen ihre Projekte, Vertreter des deutschen Buchmarkts geben Feedback. Der Raum ist voller neugieriger Besucher. Was wird dabei herauskommen? Felix Sandalow zuckt mit den Schultern. Viel Optimismus habe er nicht mehr, gibt er zu. Doch vielleicht könne diese Veranstaltung doch der Anfang eines Dialogs werden.
Anastasia Golokova war bei der ersten russischsprachigen Buchmesse, die unter dem Titel Berlin Bebelplatz von Freitag bis gestern stattgefunden hat.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der österreichische Schriftsteller und Büchner-Preisträger Clemens J. Setz hat ja schon so manchen ziemlich ungewöhnlichen Text von Kolleginnen und Kollegen entdeckt und uns als Übersetzer zugänglich gemacht. Ich erinnere mich an seine Begeisterung für die Britin Ivy Compton-Burnett, von deren absurd witzigen Dialogen er hier bei uns in der Lesart geschwärmt hat. Und seine neueste Trouvaille ist von der Amerikanerin Ende Marken. Es währt für immer und dann ist es vorbei, heißt dieses Buch. Und Miriam C. hat es für uns gelesen. Es geht um was, habe ich gesehen in der Verlagsankündigung. Das kennen wir sonst eher aus Horror- und Trash-Filmen, und zwar Zombies. Was ist das denn wieder für eine Geschichte?
Ja, Zombies, Andrea, die hebst du ganz zu Recht als so ungewöhnlich hervor. Und ich will gleich ergänzen, es geht wirklich um Zombies. Also die Untoten, das ist hier keine Metapher oder wie man denken könnte, ne? Sondern wir sind in einer postapokalyptischen Welt und es geht um die Zombies, die wir von außen erstmal so aus Genre-Literatur, aus den Horrorfilmen kennen. Die verlieren dann auch gern mal so einen Körperteil, einen Arm oder einen Kopf. Also die Hauptfigur Genevieve, die verliert zum Beispiel gleich im ersten Satz ihren linken Arm, und die Zombies, die haben dann auch so einen ganz unbändigen Hunger auf Menschenfleisch. Also die machen Jagd auf so die letzten verbliebenen Menschen, die es noch in dieser Welt gibt. Erstmal ganz klassische Zombie-Stereotype, aber Ende Marken, die macht jetzt, die hat so einen ganz einfühlsamen Blick auf diese Zombies und macht sie zu wirklich, ich will fast sagen, melancholischen Wesen. Also die Zombies, die wohnen in einem Hotel und an ihr vorangegangenes Leben, da können sie sich nur so bruchstückhaft erinnern. Ihre Namen zum Beispiel sind auch fast allen entfallen. Und deshalb sitzen diese Hotelgäste beieinander und sagen sich immer so nacheinander ganz viele Namen auf, schreiben Namen in den Staub oder an die Aufzugwände, immer in der Hoffnung, dass sie ihren eigenen wiedererkennen und sich erinnern. Die erzählen sich auch ganz viele Geschichten aus ihrem früheren Leben. Und diese Hauptfigur Genevieve, die ich schon erwähnt hatte, die heißt auch eigentlich anders, hat auch ihren Namen vergessen und erinnert sich nur so bruchstückhaft an eine Liebe, die sie mal gehabt hat, mit der sie ganz glücklich war in den Dünen, mit der sie ein Kind verloren hat. Und die macht sich jetzt in diesem Roman auf die Suche, ja, man weiß es gar nicht genau, nach weiteren Teilen ihrer Erinnerungen, auf die Suche nach so ein bisschen Trost, nach Erlösung von diesem unstillbaren Hunger.
Also du hast jetzt schon mehrfach gesagt, die können sich gar nicht mehr richtig erinnern. Das sind alles so Bruchstücke. Ist das denn auch, spiegelt sich das dann auch in der Erzählweise? Also ist das quasi so ein aufgesplitterter Text?
Also Genevieve ist ja diese Erzählerin und sie erzählt uns schon, also sie macht dann ja sie macht so eine Art Reise, sie wandert so durch diese postapokalyptische Welt und das erzählt sie uns schon chronologisch, aber was bruchstückhaft kommt, sind immer diese Erinnerungen an ihre Zeit als Lebende. Und es ist tatsächlich so, dass der Text nicht unbedingt bruchstückhaft ist, aber was sehr Schmuckloses hat. Also es sind sehr kurze Sätze, oft auch einfach nur so Behauptungen, also ganz bewusst gesetzte Selbstbehauptungen, und die schwanken dann immer einerseits zwischen so einer trivialen Komik, in der dann halt so ein Zombie mal einen Arm verliert, und einer Tragik, die sich dann aber daraus entwickelt, nämlich dass diese Genevieve eben den Arm verliert. Das ist für sie nicht egal oder nebensächlich, sondern das wird zu einem großen Verlust, zu einer persönlichen Krise. Sie trauert dann um diesen Arm, sie lässt ihn einäschern und sie bindet sich in so einer ganz, ich will fast sagen, in einer berührenden Szene, so eine untote Krähe zwischen ihre Rippen, so als Armersatz, als Herzersatz. Also es tauchen eben immer wieder so morbide Elemente auf, jetzt auch wie die Krähe. Aber Ende Marken, die verbindet das zu so einem richtig zärtlichen Zombie-Roman, der eben auch bis ins Philosophische reicht. Ich will fast sagen, bis in so eine Philosophie der Zombies. Also da heißt es dann zum Beispiel an einer Stelle: Untot sein bedeutet überflüssig sein, für immer. Der Mond ist immer voll, wir träumen ohne zu schlafen, wir weigern uns, zur Erde zurückzukehren, Hunger ist unerbittlich. Ich finde, das ist doch fast so ein Zombie-Gedicht,
ja,
oder?
Ja, wollte ich gerade sagen, sehr poetisch. Ja. Das hat ja so mit diesen üblichen Zombie-Klischees, mit Splatter und Blut irgendwie offenbar nicht viel zu tun. Aber offenbar ja, dachte ich gerade, wirklich ein perfekter Text für Clemens J. Setz, den Übersetzer.
Ja, absolut. Das habe ich auch gedacht. Einerseits mit diesem grotesken Humor und dann aber auch mit diesem, ja, mit diesem menschlich Tragischen, was auch da drin ist. Ich habe tatsächlich auch oft an Clemens Setz eigene Bücher gedacht, also Trost der runden Dinge zum Beispiel. Da hat er ja auch diesen verfremdenden neuen Blick auf Dinge, die uns eigentlich bekannt sind oder vertraut, oder auf Dinge eben wie im Fall der Zombies, die uns eigentlich so ein bisschen abgegriffen erscheinen. Und oft bleibt dann ja nach diesem neuen Blick auf die Sachen eben auch bei Ende Marken so das Rätselhaftes zurück. Und bei Genevieve, die macht sich eben auf diese Reise auf nach Westen. Da wartet dann auch, ja, das verrate ich jetzt, ist kein Happy End, da wartet aber auch nicht die große Katastrophe. Es wartet zumindest so ein bisschen Trost, so ein bisschen Frieden dann so am Ende ihrer Reise.
Also du klingst sehr angetan. Der Text hat ja nur 150 Seiten, hat aber haufenweise Preise bekommen, offenbar ja zu Recht.
Ich finde zu Recht, das ist ein ganz ungewöhnliches Buch, auch ein sehr eigenes Buch. Es ist lustig, hat man jetzt hoffentlich gehört, hat so einen schwarzen Humor, so ein bisschen Ironie. Und ich muss sagen, bei mir hat es vor allem eine große Empathie für Zombies entflammt, also für diese dauerhungrigen, bis in alle Ewigkeit an Weltschmerz leidenden Zombies, die eben so eine Art von Zuhause, eine Art von Verständnis suchen. Und ich bin wirklich gespannt, wie ich jetzt mit diesem neuen Blick meinen nächsten Zombie-Horrorfilm gucke.
Ja, da bin ich auch gespannt. Miriam C. über Ende Markens Roman Es währt für immer und dann ist es vorbei. Übersetzt aus dem Englischen von dem österreichischen Schriftsteller Clemens J. Setz, erschienen im Surkamp Verlag, 151 Seiten, kosten 23 Euro. Vor 80 Jahren, am 11. April 1945, wurde das Konzentrationslager Buchenwald befreit und bereits gestern fand am Vormittag in Weimar eine Festveranstaltung statt und am Nachmittag wurde in der KZ-Gedenkstätte der Befreiung gedacht. Im Beisein von Holocaust-Überlebenden wie Naftali Fürst, dem Präsidenten des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora. Thüringens Ministerpräsident Vogt hielt eine Rede, auch der frühere Bundespräsident Christian Wulff sprach, aber wer erst ein- und dann wieder ausgeladen worden war, das war der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm, Friedenspreisträger und international geschätzt. Ausgeladen wurde er auf Druck der israelischen Botschaft und Gedenkstättenleiter Jens Christian Wagner hatte schon letzte Woche die Einladung zurückgezogen mit der Begründung, er wolle den anwesenden Überlebenden keinen Loyalitätskonflikt zumuten. Der Fall hat für ziemliche Diskussionen gesorgt und auch die Schriftstellervereinigung PEN Berlin, dessen Mitglied Omri Böhm ist, hat sich zu Wort gemeldet und ich bin jetzt mit deren Sprecherin, mit der Schriftstellerin Thea Dorn verbunden. Hallo, guten Morgen, Frau Dorn.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Wie schätzen Sie diese Vorgänge ein? Wie schauen Sie da drauf?
Das ist natürlich alles in allem ein hochgradig verkorkster, unglücklicher, ja, vielleicht letzten Endes insgesamt sogar unwürdiger Vorgang, der dann gerade noch gerettet wurde, weil immerhin auf einer Seite die Beteiligten, eben Herr Wagner und vor allem Omri Böhm selbst, die Nerven behalten haben und gesagt haben, dann lassen wir es nicht auf die Eskalation ankommen. Andererseits muss man sagen, Jens Christian Wagner hätte klar sein müssen, dass wenn er sich für Omri Böhm entscheidet, er einen Public Intellectual, einen Denker einlädt, der in der aktuellen israelischen Regierung vorsichtig gesagt keine Freunde hat. Also Omri Böhm tritt seit Jahren für eine binationale Republik, Haifa nennt er sie, also eine doch deutliche Umstrukturierung auch im Selbstverständnis des israelischen Staates ein. Es gab eine Auseinandersetzung wegen der eine innerisraelische, wegen der Erinnerungskultur in Yad Vashem. Also Jens Christian Wagner hätte damit rechnen können, wenn wir eigentlich müssen, dass es Gegenwind gibt und hätte dann auch im Vorfeld vielleicht sich prüfen müssen, inwieweit er willens oder auch eben wirklich imstande ist, diesem Gegenwind zu trotzen. Andererseits kann ich gut verstehen, dass Wagner auf Böhm gekommen ist. Omri Böhm ist ein Vertreter an Kant geschult. Das ist sozusagen sein wichtigster Hausphilosoph eines radikalen Universalismus. Und dass man nun gerade vor dem Hintergrund in Buchenwald, und darüber wurde in der aktuellen Debatte jetzt, finde ich, noch viel zu wenig geredet, das Gedenken an die Verbrechen, an die grausamen, vorstellungssprengenden Verbrechen in Buchenwald war ja in der DDR hochgradig geschichtspolitisch instrumentalisiert. In der DDR wurde im Wesentlichen der Kämpfer gegen den Faschismus, sprich der kommunistischen Inhaftierten in Buchenwald gedacht und alle anderen waren irgendwie Opfer zweiter Klasse. Und dabei wurde allzu lange, also das hat sich erst nach der Wiedervereinigung geändert, allzu lange wurde der Sozialdemokraten, der anderen politischen Widerständler, der Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, Kriegsdienstverweigerer, Menschen, die im Nazisprech als Asoziale galten, Homosexuelle, also der Katalog, wenn man das Wort hier gebrauchen darf, der Inhaftierten und Ermordeten in Buchenwald ist sehr, sehr breit. Und deshalb leuchtet mir ein, jemanden einzuladen als Festredner, der es in diesen schwierigen Zeiten, die wir gerade haben, radikal mit der Universalität der Menschenwürde hängt.
Hätte denn die Rede auch gepasst? Denn sie ist ja mittlerweile immerhin in der Süddeutschen Zeitung noch veröffentlicht worden. Wäre das eine gute Rede für diesen Anlass gewesen?
Ja, also ich habe die Rede selbstverständlich mittlerweile gelesen und halte sie für analytisch sehr klar. Sie ist sicher eine, also sie schafft auf eine Weise den Grad, es ist eben, das muss man sich auch klar machen, eine Gedenkveranstaltung ist kein Debattenformat. Und die Rede ist aber, also ich kenne Omri Böhm deutlich kontroverser in anderen Texten. Sie ist sehr, also sie wird an keiner Stelle tagespolitisch. Sie hat natürlich einen politischen Subtext. Wenn ich es richtig sehe, hat er zwei zentrale Thesen oder Themen. Nämlich die eine ist, dass Erinnern immer mit einem unbeirrbaren Engagement für Gerechtigkeit verbunden sein muss. Also nicht einfach nur mit einem Erinnern an das vergangene Grauen, sondern mit dem Ziel in die Zukunft der Gerechtigkeit. Und das heißt für Omri Böhm immer auch in der kantischen Tradition Engagement, Kampf für Frieden. Und dabei beruft er sich auch auf jüdische Denker wie Martin Buber oder Hermann Cohen. Und er kommt dann zu dieser doppelten Interpretationsmöglichkeit des Nie wieder nach eben den Grauen des Zweiten Weltkriegs und vor allem den Grauen des Holocaust. Und es gibt diese beiden konkurrierenden Deutungen, dass das nie wieder universalistisch gedeutet heißt, die Menschheit wird es nie wieder dulden, dass es Verbrechen gegen die Menschenwürde gibt. Oder die spezifische, und das war ja ein weiteres Produkt des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust, die Gründung des Staates Israel, zu sagen, dass nie wieder heißt, nie wieder soll Judenvernichtung drohen. Und Böhm, also ich interpretiere das jetzt schon ein wenig, so deutlich explizit politisch sagt er das nicht. Und Böhm plädiert natürlich sehr deutlich für die universalistische Auslegung des Nie wieder. Und wie gesagt, das hat einen politischen Subtext, aber es ist eine absolut polemikfreie, analytisch sehr saubere Rede, wo man sagen kann, ja, sie hat vielleicht einen streitbaren Kern und das ist bei einer Gedenkveranstaltung möglicherweise hätte man das im Vorfeld ahnen müssen. Aber wie gesagt, ich finde, die Rede ist meilenweit davon entfernt, ein Stein des Anstoßes zu sein.
Aber finden Sie denn, dass jetzt durch diese Ausladung und die ganze Diskussion, die das nach sich gezogen hat, eine neue Ebene erreicht wurde? Also muss man jetzt noch mehr Sorgen sich machen um die Einschränkung von Meinungsfreiheit?
Es hat schon eine neue Qualität. Also dieses Phänomen, was man aus meiner Sicht zu Unrecht immer Cancel Culture nennt, weil ich möchte den Vorgang, dass Menschen erst ein und dann wieder ausgeladen werden, weil es Ärger gibt, nicht das Attribut oder das Beiwort Kultur ergänzen. Also deshalb, diese Vorgänge haben ja in den letzten Jahren, gab es etliche Beispiele. Ich erinnere an Adania Schibli, Buchmesse Oktober 23, Nancy Fraser, die in Köln ausgeladen wurde, an der Uni Benny Morris, der Uni Leipzig ausgeladen wurde und die Fälle sind etliche.
Eva Illus jetzt gerade aktuell.
Und die neue Qualität, also bislang hatten diese Fälle von Ausladungen ja eher die Struktur, dass Gruppen, teilweise auch welche, die sich im Netz organisieren, wie zuletzt bei Thilo Mischke, Druck auf Institutionen ausüben und die Institutionen dann plötzlich kalte Füße kriegen und umfallen. Und das kriegt aber natürlich eine neue Qualität, wenn dieser Druck von Regierungen, die wie in Israel, wie in den USA zwar demokratisch gewählt sind, aber doch, man muss es einfach so sagen, autokratische Züge tragen, wenn diese Regierungen anfangen, Druck auszuüben, dann wird es natürlich noch viel heikler. Und ich kann nur sagen, ich wünsche wirklich mir von Institutionen in allen Ländern, die noch nicht autokratisch freiheitlich verfasst sind, dass alle diese Institutionen, die dem Schutz von Meinungs-, von Presse-, von Kunst-, von Wissenschaftsfreiheit verpflichtet sind, dass die wirklich anfangen zu lernen, wie man eine Resilienz ausbildet, weil wir erleben es gerade dramatisch in den USA, wie es ist, wenn solche, ich sag's nochmal, demokratisch gewählten, aber dann mit starker Tendenz ins autokratische Regierungen an die Macht kommen, dann wird es wirklich hart, diese genannten Freiheiten zu verteidigen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht höchste Zeit, dass Institutionen auch hierzulande lernen, dass sie mit diesem kostbaren Gut doch anders umgehen müssen.
Die Schriftstellerin Thea Dorn, Sprecherin des PEN Berlin. Vielen Dank, Frau Dorn, für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Gern geschehen.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin der Johannes Feuling aus Mannheim und mein letztes Buch ist Gute Politik, was wir dafür brauchen, von Peter Kurz, dem langjährigen Bürgermeister von Mannheim, Weltbürgermeister 2021. Und es ist ein Buch, wer Politik und die Bedeutung der Stadt verstehen will, sollte es lesen. Es geht um die Bedeutung der Städte und Kommunen für die große Politik. und warum das so irrsinnig wichtig und vor allem hilfreich sein kann, wenn da die guten Leute tatsächlich, die da sind, noch genutzt werden. Es geht darum, dass die Stadt als solche eigentlich der Kern von Politik ist und dass das eigentlich zu wenig gesehen wird. Und darüber geht dieses Buch, wie man es machen kann, dass die Stadt ihre volle Kraft auch auf nationaler und internationaler Ebene entfalten kann. Ein richtig gutes Buch.
Johannes Feuling liest in Mannheim Gute Politik, was wir dafür brauchen, von Peter Kurz. Erschienen ist dieses Buch im Fischer Verlag und es kostet 20 Euro.